Pfingstsonntag. Ich heiße immer noch Peter Unsinn und ich bin immer noch der Pastor dieser Gemeinde. Dieses Lied hat die Dore auch deswegen gewählt, weil das für mich so vom ganzen Klima her, was das atmet und auch teilweise von den direkten Textbezügen, die drin sind, vieles drin hat, was wir auf den Geist Gottes beziehen können. Also zum Beispiel, brich Gefängnistüren auf, setz Gefangene frei. Als Jesus auftritt, sagt er ja, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann spricht er von den Gefangenen, die freigesetzt werden sollen. Oder die Angst, die versinkt. Auch das ist eine Aussage, die mit dem Geist Gottes zum Beispiel verknüpft ist. Ja, dass Paulus sagt eben, wir haben nicht einen Geist der Angst, der Furcht, der Knechtschaft, sondern wir haben den Geist der Kindschaft bekommen. Und ich glaube, wir würden zum Beispiel auch eben leben, lebendig werden. Das würden wir genauso, auch wenn ich jetzt spontan nicht was zitieren könnte, würden wir auch besonders mit dem Geist Gottes verbinden. Oder auch, dass der Geist irgendwie wie so ein Fluss ist. Ist ja auch angedeutet in der Schrift. Also der kann da sein. Und in der Apostelgeschichte wird dann beschrieben, wie der auch in Fülle da sein kann. Gerade an Pfingsten und danach auch ein paar Mal, wie er sozusagen plötzlich wie so ein mächtiger Strom auch kommt und die Leute erfüllt. Und zu tanzen in den Straßen. David ist erfüllt vom Geist Gottes getanzt und wurde verachtet dafür. Also auch hier viele Bezüge, wo wir sehen, so ist der Geist Gottes. So, und ich habe jetzt lange überlegt, tausend Dinge sind mir zuerst durch den Kopf gegangen, vom Alten Testament angefangen, querbeet bis zum Neuen, und irgendwann habe ich da gesegnet, keine Chance heute in diesem Gottesdienst, das irgendwie in eine Predigt zu kriegen. Und dann habe ich Gott gebeten, mir doch irgendwie eine schlichte Struktur zu geben, die einfach auch an diesem Tag predigbar ist. Und ich hoffe, er hat das geschenkt und das ist gelungen. So, jetzt könntest du mal weiterschalten. Und ich guck mal hier nach dem kleinen Freund inzwischen. So, das ist ja sozusagen der Anfang der Pfingstgeschichte. Da bezieht sich ja der Paulus auf diese alttestamentliche Prophetie. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte haben. Sogar auf Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist und was mich rings um den Geist Gottes für diese Predigt bewegt hat. Da steht drin, jeder und jede ist von Gott gesehen, von Gott berufen und Gott will, dass jeder in der Lage ist, in irgendeiner Weise Gottes Willen oder Gottes Stimme zu hören und zu verstehen. Das heißt, hier werden die Jungen genannt, wo wir vielleicht manchmal sagen, naja, die Kinder und die Teenies und so, die können eigentlich noch gar nicht richtig hören. Also sagen manche, andere sagen natürlich ganz was anderes. Oder andere sagen, na, die alten Leute. Also die sind eh schon so festgefahren, in Klammern verknöchert. Die hören doch nichts mehr vom Heiligen Geist. In manchen Kulturen wird man sagen, Frauen. Frauen könnt ihr vergessen. Also zu Frauen wird Gottes Geist nie reden. Vielleicht gibt es auch andere Kulturen, die sagen würden, die wenigen matriarchalischen könnt ihr vergessen mit den Männern. Wenn die Christen werden, zu denen wird Gott nie reden. Oder auch, wenn es um dieses Oben und Unten geht in Kulturen und Gesellschaften. Hier werden ja die Sklaven und Sklavinnen genannt. Aber Gott sagt eben, die gehören mir. Ja, die gehören nicht mehr ihren Herren oder denen, die sie unterdrücken und knechten. Auch denen, die sozial ganz woanders eingeordnet sind, sagt Gott, denen will ich meinen Geist geben. Und das bedeutet gleichzeitig jeder. Ja, egal wie du dich fühlst, egal wie du dich selber siehst, egal wie dich die anderen beschreiben, egal was deine Geschichte ist, egal was deine Stärken, deine Schwächen, deine Alter, deine Herkunft, was auch immer sind. Gott sagt, ich will jedem von euch meinen Geist geben. Und das bedeutet, jeder kann hören von Gott und damit erfassen, was sagt Gott zu einer bestimmten Situation, zu einer bestimmten Frage oder Herausforderung. Was sagt Gott in eine Zeit hinein? Also jeder kann verstehen, was Gott auf dem Herzen hat. Und wir wissen, dass dieses Verstehen umso exakter wird, sozusagen, wenn wir das zusammentragen. Das ist vielleicht wie, kann man sich wie bei einem Chor vorstellen. Ja? Wenn ich nur lauter Bässe habe, dann ist das auch schon ganz nett. Aber wenn ich jetzt alle anderen Stimmlagen auch noch dazu bekomme, dann beginnt sich ein vollmundiger Chor zu formen. Und so ähnlich, glaube ich, ist es mit dem Verstehen des Willen Gottes. Das, was wir in Verschiedenheit hören, ergibt sozusagen den Chor dessen, die Stimme dessen, was Gott sagen will. Und das fand ich das erste Tolle an Pfingsten, nochmal bewusst zu hören. Jeder ist gesehen, jeder ist berufen und jeder ist in der Lage, von Gott zu hören und seinen Willen zu artikulieren. So, und jetzt kommt wiederkehrend in dieser Predigt was Ähnliches wie hier. Nämlich, wenn du sagst, ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich nicht berufen oder ich habe nicht den Eindruck, dass andere mich sehen oder dass andere sehen, dass ich eine Berufung haben könnte oder ich höre nichts von Gott. Wenn das dein inneres Empfinden ist, ja, dann bitte Gott um seinen Geist. Bitte ihn, dich mit seinem Geist zu erfüllen. Ja, und wenn du es umgekehrt sagst und sagst, ja, ich weiß, Gott sieht mich. Ich weiß, Gott hat mich berufen. Und ich kann Dinge von ihm wahrnehmen, dann bitte ihn trotzdem weiter. Vater im Himmel, erfülle mich mit deinem Geist. So, das ist das erste an Pfingsten. Gott sieht uns, er hat eine Berufung für uns, er will, dass wir ihn hören und verstehen können. Und sein Weg dazu, einer der Wege, die er beschreibt, ist, er werdet erfüllt mit meinem Geist. Das Zweite, da bin ich drüber gestolpert, oder erst hatte ich den Gedanken im Kopf und dann bin ich über den Text erst nochmal gestolpert, das ist diese eigenwillige Aussage hier aus dem 2. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, der Herr aber ist der Geist. Ja, er setzt ja den Geist Gottes und Jesus als den Herrn setzt er in Identität. Und das entspricht ja auch dem, was wir glauben, mit dem, was dieses große Wort der Trinität, der Dreifaltigkeit versucht zu beschreiben. Und dann geht es aber sehr interessant weiter. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Wenn wir vom Geist Gottes oder vom Geist Jesus sprechen, dann hat es ja noch eine andere Bedeutung, die hören wir aber meistens an Pfingsten eigentlich nicht. Nämlich, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt, das ist der Geist von Mao, der immer noch in China herrscht. Ja, dann wissen wir, damit ist auch noch was anderes gemeint. Wir wissen natürlich als Christen, das hat auch eine spirituelle oder eine dämonische Dimension sogar, aber wir wissen, damit ist sozusagen die Person dessen, das Wesen von Mao, das, was der verkörpert hat, ja, das, was der auf dieses Volk oktroyiert hat in diesem Fall. Aber sein Wesen, das ist immer noch, sein Geist ist immer noch spürbar. Das heißt, wir gebrauchen in unserer Normalsprache auch Geist für den Ausdruck, den innersten Ausdruck des Charakters, der Persönlichkeit, des Wesens eines Menschen. Und wenn wir sagen, an Pfingsten kommt der Geist Gottes, ja, wir empfangen den Geist des Herrn. Wir empfangen den Geist Jesu. dann bedeutet das auch, so wie es hier beschrieben wird, da geht es auch darum, dass das, was Jesus von seinem Wesen, seiner Person, seinem Charakter im Innersten ist, dass das in uns Gestalt gewinnt und Gestalt nimmt. Also wir wissen, Jesus war ein total authentischer Mensch. Das bedeutet, den Geist Jesu zu empfangen, bedeutet, so zu werden wie er, authentisch. Wir wissen, Jesus war jemand, der hatte enorme Stärke, auch menschliche, innere Stärke. Den Geist Jesu empfangen bedeutet also auch Stärke, wie er gewinnen. Wir wissen, Jesus konnte sich selbst beherrschen. Also beim Geist Jesu geht's nicht nur um die Phänomene und die Geistesgaben und all diese Dinge. Da geht's auch darum, dass das Wesen Jesu, zum Beispiel seine Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, in uns Gestalt gewinnt. Ja? Oder die Liebe, die Freude, die Dynamik, die Kreativität, die in seinem Wesen spürbar war, sich geäußert hat. Ja? Sein Geist, das, was ihn als Person ausmacht bis heute, auch das soll uns erfassen und prägen. Und das beschreibt dieser Text hier in einer ganz verblüffenden Weise. Er sagt, der Herr Jesus ist der Geist. Ja? Und dann dieser interessante Beisatz, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Da ist nicht Unfreiheit oder Gefangenschaft. Und was passiert? Wir schauen Jesus an. Ja? Wir schauen sein Wesen an. Und das, was wir anschauen, sozusagen, das beginnt uns zu prägen, sozusagen das Spiegelbild. Wir schauen an, zuerst guckt noch Peter mit Bart und Brille und sonst was raus, ja. Und dann beginnt sich das zu formen, ja, in das Wesen Jesu, in seine Gestalt und in seinen Charakter. Und das ist mir nochmal ganz wichtig geworden, weil ich manchmal denke, Gemeinden, die pfingstlich oder charismatisch geprägt sind, die sind ganz schnell in der Gefahr, sozusagen die Gaben des Geistes und all diese Phänomene des Geistes und die Kraftwirkungen des Geistes so zu einem Schwerpunkt und sowas Ersehnten zu machen. Das ist vollkommen richtig. Aber dadurch fällt leicht runter, dass es beim Geist Jesu eben auch um dieses Wesen von Persönlichkeit und Eigenart geht, was dahinter steckt. Und dass wir mit dem Geist Jesu erfüllt werden, es auch um diese Veränderung unseres Umformung, unseres innersten Wesens geht. So, das heißt, jeder ist berufen, so wie ich es hier mit Anführungszeichen gemacht habe, wie Jesus zu werden. Ja, ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat. Ich weiß, dass wir optisch dieselben bleiben, ja, und natürlich, wenn wir gut mit Gott unterwegs sind, geht das auch manches in unsere Körperlichkeit oder in unsere Ausstrahlung entsprechend über. Aber wir sind berufen, dass sozusagen das, was Gott in unseren Original gelegt hat, dass wie geformt wird oder wie in diese Ausstrahlung von Jesus, seinem Geist hineinkommt und sich beginnt zu verändern. Und da wird bei einem vielleicht, sagen wir mal, die Ausdauer Jesu, ja, ganz stark werden und ganz stark strahlen, weil das vielleicht von der Persönlichkeit in ihm besonders ausgelegt ist oder ihr. Und in der anderen wird die Liebe Jesu ganz besonders stark werden und strahlen. Und bei jemand anders vielleicht die Weisheit, die er hatte. Ja, das wird immer auch unserer Person entsprechend passieren, aber die Wesenszüge Jesu werden entfaltet in uns durch seinen Geist. So, und darum wieder dasselbe. Wenn du sagst, mir fehlt die Liebe, da habe ich zu wenig, oder die Freude, oder der Friede, oder die Ausdauer, oder ich kann mich so schlecht in andere Leute reinversetzen und mit denen mitfühlen, oder mir geht die Kraft immer so schnell aus, ich habe so wenig Durchhaltekraft, oder mir fehlt die Selbstbeherrschung. Dann genauso. Bitte Gott, dich mit seinem Geist zu erfüllen. Denn im Geist Jesu, in seinem Wesen, was der Geist vermittelt, sind all diese Dinge sozusagen drin und enthalten, wie etwas, was auf uns ausstrahlt und beginnt, ja, zu formen und zu verändern. Ja, natürlich, bittet um die Gaben, ja. Bittet, dass die Kraft Gottes sich bei euch manifestiert. Aber bittet genauso, Vater, füll mich mit deinem Geist, damit auch mein Wesen gewandelt wird, meine Persönlichkeit reif wird und Jesus ausstrahlt und widerstrahlt. So, Paulus sagt, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist kein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist vermutlich die Kernbotschaft dessen, was der Geist Gottes tut und macht. Das mit diesem Umformen des inneren Wesens, das ist toll. Ja, die Kraftwirkungen Gottes, das ist eine fantastische Sache. Wenn Gott Zeichen und Wunder wirkt, ist toll. Wenn er prophetisch redet, durch uns Erkenntnis schenkt, das ist toll. Aber das Eigentliche, der eigentliche Mittelpunkt, das Zentrum, das ist das, was das hier beschreibt. Gott gibt uns durch den Tod Jesu, durch seine Auferstehung und durch den Geist, der geschenkt wird. Er vergibt, er vernichtet, er spült weg alles, was uns irgendwie von ihm trennt, alles, was uns schlechtes Gewissen, Scham oder sonst was macht. Und er gibt uns seinen Geist. Und die Folge ist, wir brauchen nicht mehr in Angst, egal welcher Form, zu leben. In keiner Angst vor Menschen, in keiner Angst vor Gott, sondern das Innerste des Geistes ist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Dir ist deine Sünde vergeben, dir ist deine Schuld vergeben. Dein altes Leben, das ist weggewischt. Und Leute vielleicht, die ein krasses Leben hatten oder lange Jahre hatten, wo sie sagen, Mensch, das war total in Sand gesetzt. Ich glaube, für die ist das manchmal noch krasser zu sehen. Die 20 vermurksten Jahre sind sozusagen weggespült, die sind bereinigt. Also das ist das Zentrum dessen. Gott sagt, du bist sein Kind. Also das Erste ist, wir sollen nicht in Angst leben. Ja? Angst wird uns zu schlechten Entschlüssen, Verhalten mit schwierigen Folgen führen. Sondern wir sind bestimmt, Gottes Kinder zu sein. Und wenn du in Bereichen merkst, dass dich Ängste da noch prägen, ja, und kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier irgendein komplett angstfreier oder eine komplett angstfreie sitzt, ja, vielleicht gibt's hier welche, die würden Free Climbing machen, ja, und würden da keinerlei Angst haben. Ich würde schon das totale innere Gruseln kriegen, wenn ich aber sowas auch nur ansatzweise mir vorstelle und sehe. Aber selbst ein Free Climber, der sich 200 Meter über dem Nichts mit seinen Fingerspitzen hochangelt, der kann durchaus Angst vor anderen Dingen haben, ja, vielleicht vor dem, was Leute über ihn oder über sie sagen. Egal, ja, das können kleine Ängste sein, ja, können Verhalten sein, wo wir unter Ängsten oder Zwängen leiden, ja. Das kann um unser Ansehen gehen, das kann unseren Besitz angehen, das kann das Verhältnis in der Ehe angehen, sich nicht Dinge sagen zu trauen oder was auch immer. Aber Gott sagt uns, Angst, das ist nicht das, was in deinem Leben sein muss. Und schon gar keine Angst vor Gott als dem Vater. So, und wenn ihr merkt, okay, da wabert noch eine Angst rum. Oder auch, ich bin in Bezug auf Gott doch noch nicht so ganz sicher, meint er es wirklich hundertprozentig gut mit mir? Ja, muss ich da nicht doch einen Tick Angst noch haben? Dann wieder das Gleiche. Ja, wenn du unter Angst, egal ob Menschen gegenüber, Gott gegenüber, Umständen gegenüber lebst, dann mach das Gleiche wieder. Bitte Gott, dich mit seinem Geist zu erfüllen. Ja, denn dieser Text sagt, wir sind nicht mehr unter Knechtschaft, sondern unter einem Geist, der sagt, aber lieber Vater. So, warum dürfen wir um Gottes Geist bitten? Hat Jesus ausdrücklich so gesagt. Er sagt, wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das verbindet Lukas mit dem Heiligen Geist. Oder er überliefert das Wort, wo es Jesus auf den Heiligen Geist bezog. Er sagt, selbst ihr Menschen, ja, wenn dein Sohn kommt und sagt, gib mir einen Fisch, passiert jetzt vielleicht in unserer Kultur nicht so häufig, aber wenn ich an dem See und in der Fischerkultur lebe, dann wird das öfters vorkommen, dass ein Kind um sowas bittet, eben dann gebe ich ihm nicht eine giftige Schlange. Danach kommt noch das Beispiel mit dem Skorpion, ja, also wenn ein Kind kommt und sagt, gib mir bitte ein Ei zum Essen, dann gibt ihm der Vater keinen giftigen Skorpion oder die Mutter. Er sagt, selbst ihr wisst das und tut euren Kindern Gutes, obwohl ihr wisst, wie die sind, ja, dass die genauso oft schon sehr eigennützig sind und verbogen sind und ihr Ei dann für sich selber wollen und nicht mit den Geschwistern teilen und all solche Dinge. Und trotzdem sagt er, selbst ihr gebt euren Kindern das, um was sie euch bitten. Und dann verbindet Jesus das mit dieser Bitte um den Heiligen Geist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? So, und wenn er das jetzt nochmal mit dem gleichfarbigen Anfang verbindet, ja, wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Das deutet schon an, auch diese Bitte um den Geist, das kann durchaus auch mal ein Vorgang des Suchens und einer Zeit sein, bis wir merken, da kommt die Antwort und die Erfüllung Gottes. Oder wer anklopft, dem wird geöffnet. Ja, also wir wissen aus purer Erfahrung, dass es in aller Regel nicht so ist. Ich klopfe an und in dem Moment wird von innen die Tür aufgerissen und der oder diejenige steht vor mir. Nein, wir wissen, wir klingeln, wir klopfen an. Passiert manchmal erst gar nichts, dann hört man Trappel, Trappel, Trappel oder den Türsummer oder sonst was. Also auch das ist etwas, was Prozesshaftes mit einer Dauer dazwischen beschreiben kann. Aber es ist immer, das, was ihr tut, wird passieren. Also bitten wird empfangen folgen. Suchen wird finden folgen. Anklopfen wird öffnen folgen. Und das auch in Bezug auf den Heiligen Geist. Und ganz unten eben diese ausdrückliche Zusage, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. So, in Kurzform, alles zusammen. Jeder von euch ist berufen, Gott zu hören. Jeder von euch ist berufen, in seinem innersten Wesen wie Jesus, Jesus ähnlich zu werden. Jeder ist berufen, angstfrei zu leben oder gewiss zu leben, dass er ein Kind oder sie ein Kind Gottes ist. Und das alles verknüpft die Schrift und Gott dahinter mit seinem Geist. Ja, und mit dieser Möglichkeit, schlichtweg zu bitten, Vater, ich bitte dich neu oder erstmalig, fülle mich mit deinem Geist. Ja, und manche Leute erleben das spektakulär. Sofort. Bei anderen dauert's. Bei anderen ist es vielleicht nur eine gute Predigt. Ja, für mich ist es immer wieder, wenn ich mich vor den Predigten sehe, denke ich mir, du kannst echt aufhören. Ja, fällt nichts vom Himmel, die Leute fallen nicht um bei dir, es geschehen keine Zeichen und Wunder und solche Dinge. Und dann sitze ich vor so einer Predigt und denke mir, oh Mist, das kannst du echt vergessen, kannst den Leuten gar nichts sagen. So, gestern bin ich da nach Dortmund gefahren, habe den neuen 7,5 Meter langen Caravan-Wohnmobil meines Sohnes geholt, weil der den Führerschein dazu noch nicht hat. So, und abends war ich dann zu Hause und ich hatte die Predigt noch nicht und dachte, kannst du echt vergessen. So, und dann ist es für mich, wo ich dann sagen muss, ja, bei dir ist es mit dem Geist Gottes anders. Der macht aus dem Nichts eine vernünftige, strukturierte Predigt mit einer guten Aussage. So wirkt Gottes Geist bei mir. Ja, ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich würde mir es vielleicht anders wünschen, aber er tut's. Aber es ist immer dasselbe dahinter. Wir dürfen Gott bitten, erfüll mich mit deinem Geist. So, und ich habe gestern Abend gesagt, Herr, ich habe nichts. Machst du, erfüll mich mit deinem Geist. Ja, habe während der Predigt schreiben gebeten. Erfüll mich mit deinem Geist. Habe heute Morgen hier gebeten. Erfüll die Leute beim Hören mit deinem Geist. Und man sagt ja, manchmal nimmt man aus einer Predigt nur einen Satz mit. So, und wenn ihr aus dieser Predigt diesen Satz da ganz unten mitnehmt, nämlich dieses klare Wissen, Gott sagt, bitte mich um meinen Geist und ich werde ihn dir geben. Und wenn ihr anfangt, das in die Praxis umzusetzen, Vater im Himmel, erfüll mich neu mit deinem Geist. Vater im Himmel, erfüll mich heute mit deinem Geist. Vater im Himmel, erfüll mich bei dem schwierigen Gespräch mit meinem Chef mit deinem Geist. Dann sagt Gott, wird er das tun. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen jetzt nochmal aufstehen zum Gebet. Und wer das will, sprecht das aus, laut oder leise oder in Bezug auf einen bestimmten Bereich eures Lebens. Sprecht diese Bitte aus, innerlich oder äußerlich. Vater im Himmel, füll mich neu mit deinem Geist.